Wir haben heute eine äußerst fröhliche Botschaft vor uns, eine frohe Botschaft. Letzten Male war es ja relativ trübe, denn, oder das ist eigentlich die schlimmste Trübnis, die man sich vorstellen kann, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und so richtig wussten die Leute gar nicht, was eigentlich da wirklich passiert ist. Und auch die Jünger konnten das gar nicht einordnen, was passiert ist. Die heutige Predigt knüpft dort an, wo letztens vor 3 Wochen der Helmut aufgehört hat, nämlich das Grab ist leer. Und ich gehe noch mal kurz zurück. Das, was wir vor 3 Wochen gehört haben, was ist da passiert? Es ist der 3. Tag nach der Kreuzigung, es ist der Auferstehungsmorgen, es ist Sonntag, so wie heute, Sonntagmorgen. Und der Sonntag wird deswegen auch genannt, weil es eben der Auferstehungstag ist, der Tag des Herrn. Und an diesem Tag versammeln wir uns auch. Es ist der 1. Tag der Woche und darum sind wir heute hier. Also jetzt Maria von Magdala kam also nun morgens zum Grab und sie entdeckte der Stein, dieser riesige Stein ist weggerollt vom Eingang. Und sie erschrickt und rennt sofort los und holt Petrus und Johannes. Und die beiden kommen also auch angelaufen und kommen ins Grab hinein und sehen, da ist was passiert. Und Johannes beobachtet auch sehr gut und deutlich, die Binden, mit denen Jesus gebunden war, die lagen also relativ geordnet auf diesem Grabplatz. Und das Schweißtuch, das war auch daneben und zusammengefaltet und ordentlich. Woraufhin also Johannes schon mal erkannt hat, es kann sich dabei nicht wirklich um Grabräuber gehandelt haben. Denn wer würde denn praktisch Jesus aus dem Grabe herausklauen und vorher mühsam ausbinden und das Schweißtuch zur Seite legen? Man hätte ihn doch garantiert mitsamt den Tüchern geschnappt und wäre schnell weggelaufen. Also Johannes wusste schon, da muss es vielleicht eine Auferstehung gegeben haben. Die Jünger waren trotzdem irritiert, weil sie die Schriften noch nicht wirklich verstanden haben. Sie konnten, obwohl Jesus immer wieder davon gesprochen hat, es war ihnen einfach nicht möglich, diese Tatsache wirklich als das anzuerkennen, nämlich als eine Auferstehung. Insofern waren sie also relativ, sie waren wirklich verunsichert. Und jetzt, was ist gewesen? Jesus hat sich zuallererst mal einer Frau gezeigt, nämlich Maria von Magdala. Und es ist auch interessant, dass er gerade Maria von Magdala ausgewählt hat, um sie ihr zuerst zu zeigen, weil Frauen zu der damaligen Zeit hatten überhaupt gar keine Stimme. Nicht? Sie konnten nicht als Zeuge befragt werden, auch in Gerichtsverhandlungen. Also hat Jesus etwas getan, was eigentlich üblich ist für ihn. Er wählt sich die Schwachen, diejenigen ohne Lobby, diejenigen, die eigentlich so am Rande stehen. Und so war es also auch, dass eben auch Maria von Magdala, sie das dann weitererzählt hat, auch nicht unbedingt bei den anderen Jüngern auf Glauben gestoßen hat. Also man hat ihr nicht wirklich geglaubt, was sie da erlebt und gesehen hat. Jesus aber sagte zu Maria von Magdala, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und hier beginnt jetzt etwas, was einzigartig ist, was davor nicht gegeben hat. Ja? Nämlich, Jesus nennt die anderen Jünger seine Brüder. Auf einmal ist Jesus der erste Bruder unter Brüdern. Und er sagt auch einmal, dass er zu seinem Vater und zu ihrem Vater aufsteigen würde in den Himmel. Und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also er hat damit eigentlich etwas, was vorher nicht bestanden hat, hat er geschafft. Und das ist auch die erste Form der Friedensbotschaft, die uns Jesus dort mitgibt. Ja? Auf einmal sind wir Brüder von Jesus, wir sind Brüder untereinander, Geschwister untereinander und wir haben denselben Vater wie Jesus Christus und wir haben denselben Gott wie Jesus Christus im Himmel. Und indem er sie eben auch Brüder nennt, vergibt er ihnen alle Schuld und heilt sie auch von ihrem schlechten Gewissen, was sie davor gehabt haben, weil sie ihm ja nicht treu gewesen sind bei seiner schwersten Stunde. Sie haben ihn verlassen, verleugnet, nicht geglaubt und nicht ausgeharrt. Und so stellt er schon durch diese Botschaft eigentlich die Verbindung wieder her zwischen sich und den treulosen Jüngern. Und ab jetzt können die Jünger tatsächlich beten, unser Vater. Das ist also die Geburtsstunde des Unser Vater. So viel jetzt also vorab, das war noch jetzt vom letzten Predigt. Jetzt starten wir mit dem heutigen Text. Und zwar, das ist im Johannesevangelium 20 ab Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also wir haben jetzt den Abend des gleichen Tages. Und die Jünger haben Angst vor den Juden. Sie haben gesehen, was Jesus angetan worden ist, und sie befürchten, das könnte ihnen auch passieren. Und obwohl sie nun schon das Zeugnis gehabt haben von Petrus und von Johannes und auch von der Maria von Magdala, es hat nicht genügt, um sie irgendwie dadurch zu ermutigen und zu einer Art von Euphorie zu bringen, sondern sie haben sich tatsächlich dort, also in dem Raum, verschanzt und warten, was passiert. Die Jünger sind also, man kann sagen, sie sind nicht leichtgläubig gewesen. Sie haben nicht sofort einfach gehorcht und gesagt, okay, sondern sie sind relativ zurückhaltend, und das wird ihnen auch nicht weiter als schlecht ausgelegt. Also nicht als Unglaube oder so, sondern es ist einfach gut, wenn man nicht jeder, nicht jedem Gedanken, nicht jeder Vision, nicht alles, was man hört, sofort Glauben schenkt. Und die Jünger sind also, wir wissen nicht genau, wie viele es sind. Und Jesus tritt plötzlich in diesen verschlossenen Raum mitten unter sie. Ja? Und man muss sich das also überlegen, dass er diesen Gesetzen der Materie nicht mehr untergeordnet ist. Er kann also praktisch plötzlich in einem Raum erscheinen, ohne dass er eine Tür benutzt, sondern er ist einfach da. Und trotzdem zeigt er also gleich, oder er trägt die Wundmale des Gekreuzigten an sich, und mit denen weist er sich aus, und mit denen wird er sich auch immer ausweisen. Also auch wir werden wohl, wenn wir Jesus eines Tages wiedersehen, eben ihn mitsamt den Wundmalen sehen, dass wir auch wissen, was er für uns getan hat. Jesus sagt jetzt zu ihnen: Friede euch. Und das war damals zu der damaligen Zeit eine recht übliche Begrüßung. Also Shalom wurde allgemein gesagt. Ja. Aber bei Jesus hat dieser Friede eine ganz andere Bedeutung. Denn er sagt in Johannes 14, 27: Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und der Friede, den nun Jesus Christus aufgebaut hat, ist insofern einfach ein anderer, weil nichts mehr zwischen ihm und den Jüngern, zwischen ihm und uns steht, sondern es ist alles vergeben und vergessen, alles ist ausgelöscht, die ganze Sünde, und er hat nichts als Liebe und Heil für die Seinen, obwohl sie sich als so dermaßen schwach erwiesen hatten. Und die Jünger haben also durch diese tödlichen Wunden von Jesus Christus Frieden gefunden, auch mit Gott, dem Vater, und in ihrem Gewissen auch untereinander. Jetzt wird's relativ knapp. Also er sagt: Friede euch. Und die Reaktion der Jünger ist, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Johannes hat das relativ knapp formulieren können, weil er war der letzte der Apostel, der das Neue Testament zu Ende geschrieben hat. Und ihm waren also schon die ganzen anderen Schriften bekannt. Also die synoptischen Evangelien waren ihm auch schon bekannt. Und er hatte einen besonderen Fokus auf seine Schrift gelegt, nämlich die Göttlichkeit Jesu nochmal total in den Mittelpunkt zu kehren. Und vor allem auch, was schon an ihre Lehren sich eingeschlichen hatte, schon wieder einfach mit seinem Evangelium wieder klarzustellen, dass es eben nicht so ist. Und insofern ist also er mit der Beschreibung hier recht knapp. Wir schauen es nachher noch an, wie das dann deutlicher formuliert wird. Also er sagt jetzt hier mal, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Und er lenkt gleich hin zum großen Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also was Jesus in seinen Abschiedsreden prophetisch davor gesagt hat, wird jetzt nach dem Kreuz und der Auferstehung Wirklichkeit. Jetzt ist es soweit. Jesus vergibt seine Vollmacht, dass die Gesendeten wie der Sender auftreten sollen. Sie sollen so sein wie er im Reden und im Handeln und in der Liebe, der Wahrheit, Demut und Vollmacht. Das ist jetzt eigentlich ganz interessant, weil das nämlich, man vermisst vielleicht bei Johannes ein bisschen diesen Missionsbefehl, aber wenn man mal genau schaut, dann kommt er jetzt nämlich hier. Wir werden gesendet, so wie Jesus vom Vater gesendet wurde, so sendet er jetzt uns. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir das nochmal uns überlegen. Ja? Denn wir Christen neigen in der Regel dazu, dass wir uns sehr, sehr gerne in unseren Versammlungen voller Freude auf unseren Herrn konzentrieren und ihm loben, ihm danken, für sein Werk danken und so, ja, dass wir wirklich sein Wort studieren, dass wir wirklich Gemeinschaft haben, innige, und wir denken, wir freuen uns, es ist schön, dass wir Jesus feiern dürfen, und vergessen aber oftmals, dass das eigentlich sozusagen unser Wohnzimmer, unser Stübchen ist, wo wir uns treffen, wo wir Kraft sammeln, aber dass es auch ein Außen gibt und dass wir auch einen Auftrag haben und dass wir nicht nur sozusagen Christen sind, um zu genießen, dass wir Christen sind, das ist ganz wichtig, ja, sondern dass wir eben Christen sind, weil wir Botschafter Christi auf Erden sind. Wir sind im Dienst. Ich möchte es nochmal so formulieren, ganz einfach, Jesus Christus ist der größte Auftraggeber auf der ganzen Welt. Es gibt keinen größeren. Viele Millionen Menschen seit allen Generationen, seit Jesus Christus, haben einen Job, haben einen Auftrag. Und wir haben eine genaue Arbeitsbeschreibung, die können wir in der Bibel finden. Wir haben die Zurüstung, den Geist, wir haben die Geschwister, wir haben die Gemeinschaft. Alles das soll dazu dienen, dass wir in dieser Welt Jesus Christus widerspiegeln. Also er hat uns zum Handeln aufgefordert, befähigt und ermächtigt. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Das ist eigentlich eine wunderschöne Beschreibung, was er dort getan hat. Und es erinnert, glaube ich, nicht nur mich an 1. Moses 2,7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Was Jesus da tut, ist nicht etwa ein vorweggenommenes Pfingsten. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, da ist jetzt schon Pfingsten passiert bei den Jüngern. Ja? Aber er gibt ein Zeichen dafür, was passieren wird, und vor allem, dass die Christus-Nachfolger eine neue Schöpfung und eine neue Kreatur sein werden. Dass dieses Zeichen gibt er uns damit, und erfüllt damit auch, was im 2. Korinther 5,17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt fragen wir uns trotzdem, okay, warum haucht er sie an? Warum gibt er ihnen Heiligen Geist? Was heißt das in diesem konkreten Zusammenhang? Ja? Und ich habe ja schon vorhin gesagt, dass eben Johannes also nicht mehr alles wiederholt, was schon in den synoptischen drei anderen Evangelien steht, sondern er ergänzt und er führt nochmal ganz gezielt nochmal einen Kampf gegen die Irrlehren, die sich schon eingestellt haben. Und deswegen also, er brauchte nicht mehr alles schreiben, weil es schon woanders niedergeschrieben steht. Ja? So können wir praktisch, wenn wir über das Anhauchen nachlesen wollen, was das wirklich genau bedeutet hat, dann finden wir das in Lukas 24 ab Vers 45, nämlich: Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Also jetzt wissen wir, sie haben den Heiligen Geist bekommen, damit sie überhaupt erstmal die Schrift verstehen konnten. Ja? Und genauer können wir auch noch sehen, was das noch bedeutet hat in der Apostelgeschichte. Ja? In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, 16 und folgende, da spricht Petrus: Ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Dann haben sie nämlich in der Schrift erkannt, dass ihnen ein Apostel fehlt. Also haben sie dann ganz gezielt nach der Schrift den 12. Apostel gewählt, nämlich den Matthias. Ja? Das heißt, wir wissen also, damit überhaupt die Jünger bis zu Ostern durchhalten konnten und wissen konnten, was sie überhaupt zu tun haben, brauchten sie sozusagen eine Art Heiligen Geist, ja, der ihnen gezeigt hat, das ist jetzt die Heilige Schrift und da müsst ihr jetzt weitermachen. Ja? Und so war es das auch. Sie haben dann wirklich die Heilige Schrift verstanden und konnten eben danach handeln. Sie sollten also verstehen, dass seine Auferstehung in den Schriften angekündigt ist und sich nun erfüllt hat. Für uns stellt sich dieselbe Frage. Wir sehen, dass die Jünger den Heiligen Geist brauchen, um die Heilige Schrift zu verstehen und um auch vor allem danach zu handeln. Wenn wir Christen von uns sagen, dass wir den Heiligen Geist haben und wir daran glauben und das auch so ist und uns auch zugesichert ist, dann sollten wir auch Verständnis der Heiligen Schrift haben und auch verstehen, was darin geschrieben ist und vor allem auch daraus erkennen, was das für uns als Auftrag heißt. Denn wir haben die Heilige Schrift auch nicht nur bekommen zur Erbauung, sondern sie ist eine absolute Anleitung für unser Leben. Und wann immer wir in irgendwelchen Situationen sind, sei es Streit, sei es Feindschaft, sei es sonstige Probleme, Ängste, Nöte, wie auch immer, ja, dann tendieren wir dazu zu sagen, ich mache so, wie ich es immer schon gemacht habe und ich gehe da mit dem Kopf durch die Wand und ich habe die bessere Idee und ich weiß, wie ich es gescheiter mache. Und dabei wäre es viel gescheiter zu sagen, was sagt denn die Bibel in solchen Fällen, wie man reagieren soll. Also wenn da wirklich steht, wenn der eine auf die linke Backe haut, dann halt auch die rechte hin. So schwer uns das fällt. Aber Tatsache ist das, nach dem wir handeln sollten. Und wenn wir also die Bibel wirklich mit dem Geist Gottes lesen, dann sollten wir sie immer im Gebet lesen und stets daran denken, wie möchte Gott, dass wir handeln, ganz konkret in unserem Leben. Und wenn es also um diesen Frieden geht, ja, um den wir, also wir reden oft von Frieden als Christen und wir haben wunderbare Prophezeiungen über den Frieden, den wir haben können, ja, den wir in Jesus haben. Und warum ist es aber denn trotzdem so, dass auch gerade in Christen so oft so viel Unruhe ist? Ja? Weil wir uns auch nämlich nicht täuschen sollen, ja, weil wir kriegen keinen billigen Frieden, keinen Frieden, der einfach nichts kostet, ja, sondern den wirklichen Frieden, den bekommen wir dann, wenn wir eben nicht zu denen gehören, die nur eines Tages einmal rufen werden: Herr, 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 hab ich nicht in deinem Namen? Ja? Sondern den wirklichen Frieden bekommen wir dann, wenn wir nach dem Willen Gottes handeln. Und deswegen ist immer die große Frage, die wir uns stellen müssen, was ist der Wille Gottes für uns als Gemeinde und für mich ganz im Speziellen? Und wie kann ich diesen Willen Gottes durch die Bibel für mich finden? Und erst wenn ich wirklich als Christ nicht mehr daran denke, mein Hauptziel ist es sozusagen gerettet, den Tod zu erreichen, die Auferstehung, ja, dann, sondern wenn ich sage, meine Aufgabe als Christ ist es, in dieser Welt zu leuchten, zu brennen, mich als Salz aufzulösen. Ja? Wenn ich sage, ich bin in diese Welt gestellt als ein wirklicher Werker, als ein Werkzeug Gottes. Ja? Jedem Kampf strotze. Ja? Erst dann kann sich auch dieser Frieden einkehren, von dem hier die Rede ist. Jesus gibt uns einen Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag erfüllen mit dem, was er uns gibt an Fähigkeiten, dann kann sich Friede einkehren. Das ist ungefähr so wie ein Sportler, wenn der ein tolles Fußballspiel gespielt hat und sie haben gewonnen und am Abend sitzen sie dann dort und feiern und die Beine tun weh und alle Muskeln sind Schmerzen, ja, und die Ohren sind noch taub vom vielen Applaus und so weiter. Dann kommt die große, schöne Müdigkeit und die Freude und das Gefühl, wir haben was geschafft, wir haben was erreicht. Und diese Freude kann sich beim Christen nur dann einkehren, wenn er tatsächlich richtig ans Werk geht und sich nicht zu Hause oder in der Gemeinde gemütlich einfach nur ausharrt, bis das Leben vorbei ist. Deswegen geht es gleich weiter. Jesus hat sie jetzt angeblasen, hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Sie konnten jetzt verstehen, was sie tun sollten. Sie haben die Schrift verstanden. Und jetzt geht es gleich weiter. Wenn ihr welchen die Sünden erlasst, sind sie ihnen erlassen. Wenn ihr sie behaltet, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. In Johannes 3,17 steht, denn nicht sandte Gott seinen Sohn in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit gerettet werde die Welt durch ihn. Wir wissen, das war ja eins der größten Frevel, wenn Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Da haben sie ihn sofort immer versucht zu steinigen, weil das geht ja gar nicht, weil es ist ja nur, Gott kann Sünden vergeben. Gell? Und Jesus hat aber gezeigt, dass er sehr wohl die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und was macht Jesus? Er gibt uns gleich dieselbe Aufgabe. Und wir fragen uns, also nochmal, das ist eigentlich der Missionsbefehl laut Johannes. Ja, wir sollen also rausgehen und den Leuten die Sünden erlassen oder sie ihnen behalten. Und wie machen wir das natürlich? Wir wissen, dass die Rettung der Menschen nur dadurch passieren kann, indem sie zu Jesus Christus finden. Also es inkludiert, dass wir den Menschen von Jesus Christus erzählen, dass wir die frohe Botschaft des Evangeliums den Menschen bringen, weil erst dadurch, indem sie diese frohe Botschaft gehört haben und angenommen haben, kann man ihnen auch Sünden vergeben zusprechen. Ja? Nämlich eben durch Jesus Christus. Es sind ja nicht wir, die Sünden vergeben, sondern es ist Gott, der die Sünden vergibt. Und darum braucht es wiederum, dass die Menschen zu Jesus eben finden. Und deswegen ist unsere Aufgabe auch hier ganz unmissverständlich bei Johannes, dass wir das Evangelium der Rettung weitersagen sollen. Aber nicht nur sagen, sondern hier geht es wirklich auch wieder um dieses Praktische. Ja? Es geht ums Tun. Es ist immer so, dass wir uns überlegen müssen, wir Christen sollten nicht nur mit dem Mund groß und laut sein, ja, sondern unser ganzes Leben, unser ganzes Tun sollte das widerspiegeln, was wir sagen. Und in dem Falle geht es wirklich darum, dass wir eben den Leuten das Evangelium zu bringen haben. In Lukas 24 finden wir es deutlicher. So steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also da haben wir das auch wieder, dass eben das gepredigt werden soll. Und Matthäus 18 schreibt etwas, was damit auch zu tun hat. nämlich wahrlich, also Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Und im 2. Korinther, Kapitel 5, ab Vers 17 steht es auch nochmal, nämlich, dass Christus uns das Amt gegeben hat, die Versöhnung zu predigen. Also wir haben, nochmal, ich habe vorhin gesagt, Jesus ist der größte Auftraggeber auf Erden. Ja, und wir haben also ein Amt von ihm bekommen, nämlich das Amt, die Versöhnung zu predigen. Und weiter heißt es, Jesus sagt, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Hier gefällt mir besonders gut ein Bild, was hier steht, nämlich, dass er aufgerichtet hat das Wort von der Versöhnung. Er hat aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und ich denke da so an den Maibaum. Ja? Maibaum. Ja? Was ist das nicht für ein fantastisches, für ein fantastischer Baum? Riesig hoch, gerade, hell, ja, oben geschmückt. Und dann steht er da in der Sonne und weht vor sich hin und ist wunderschön. Ja? Und er ist so hoch, der Maibaum, dass man ihn eigentlich in jedem Ort sieht, schon von Weitem. Ja, fast schon, also die Kirchturmspitze ist schon manchmal, hat man das Gefühl, niedriger als der Maibaum. Nicht? Jetzt ist Folgendes. So wie der Maibaum und alles neu macht der Mai, heißt es. Ja, und man kann genauso gut sagen, alles neu macht Jesus. Alles neu macht Jesus. Und wir richten also das Wort von der Versöhnung so auf wie den Maibaum. Ja, weithin sichtbar, schön, geschmückt, wahrhaftig, pur. Ja. Und alle Menschen, die dieses Wort der Versöhnung hören, kommen hin und wollen sich erneuern lassen und tanzen. Ja. Also lass uns daran denken, dieses Wort der Versöhnung wirklich weithin sichtbar aufzurichten, wie einen Maibaum. Dieser Text ist natürlich sowas von elementar. Wir müssen uns vorstellen, Jesus war tot, er wacht plötzlich, also er steht von den Toten auf, er erscheint ja, bei den Jüngern und spricht gleich so etwas. Ja. Ich meine, jeder von uns würde denken, das, was ein Mensch nach der Auferstehung zuerst spricht, das muss besonders wichtig sein. Ja. Und genauso hat das auch immer die Kirche empfunden. Also die alten, großen Kirchen, ja, also viele haben ja katholischen oder evangelischen Hintergrund. Also diese alten Kirchen, die kennen das natürlich total. Ja. Und ich sage jetzt nichts Neues, wenn ich euch sage, dass die römische katholische Kirche deswegen das Bußsakrament und auch die Beichte eingeführt hat. Und das Zeichen des Bußsakraments ist das reuemütige Bekenntnis des Sünders und die Lossprechung durch den Priester. Und man sollte es wenigstens einmal im Jahr tun und möglichst zur österlichen Zeit. Also das heißt, die katholische Kirche hat das gekannt, aber auch die Reformatoren haben das sofort wiederentdeckt, ja, und haben gesagt, das ist also wirklich das Zentrum des Evangeliums. Und dann sagten die Leute damals, die Reformatoren, wo Vergebung der Sünde ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Oder die Vergebung der Sünde ist das lauter reine Evangelium. Und Luther sagte noch, das Wort der Absolution verkündigt mir Frieden und ist das Evangelium selbst. Und es ist ja auch wirklich so, wenn wir sagen, was ist das Evangelium, ja, da ist das doch ganz klar. Die Sünde, die zwischen uns und Gott steht, die uns zu Feinden macht, wenn diese Sünde weggerissen ist, wenn die getilgt ist, dann gibt es nichts mehr zwischen Gott und uns. Das heißt, Sündenvergebung ist wirklich sozusagen der Kern des Evangeliums, ja. Die vergebene Sünde, die uns nicht mehr zugerechnet wird, lässt uns Gemeinschaft mit Gott haben, mit allen Heiligen und Jesus Christus. In den Gesangbüchern finden wir eben auch dazu noch die entsprechenden Texte, könnte man nachlesen zu Hause, auch diese ganzen Gebete, die da drin stehen. Und die evangelische Kirche kennt sowohl die gemeinsame als auch die Einzelbeichte. Interessanterweise, das wusste ich also auch nicht, dass es da so sogar die Einzelbeichte gibt. Und es gibt auch sogar das Beichtgeheimnis, das einen gesetzlichen Schutz genießt. Ja? Also das ist so wichtig, dass also wirklich Leute, die eine Sünde haben und diese Sünde jemandem mitteilen wollen und Vergebung zugesprochen bekommen wollen, dass dieses also als Geheimnis geschützt ist. Und wen das interessiert, da gibt es sogar einen wunderbaren Film, vielleicht kennt ihn jemand, von George Tabori geschrieben, an Alfred Hitchcock, kennt alle. Und zwar der Film heißt Ich beichte. Und da geht es darum, dass ein Pfarrer eben einen Mord gebeichtet bekommt und selbst dann irgendwie in die Mühlen gerät. Und die Frage ist jetzt, wird er sein Beichtgeheimnis verraten? Also es heißt, nur so nebenbei, aber dieses Wort der Sündenvergebung und der Beichte wurde also von den großen Kirchen immer sehr, sehr ernst genommen. Jetzt weiter im Text. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, unser lieber Thomas. Wir alle haben irgendwie, wenn wir an Thomas denken, sofort eine gewisse Meinung. Ja? Was fällt uns sofort zu Thomas ein? Der? Ja, genau so ist es. Eine kurze Frage an euch. Wer kennt alles einen Thomas? Hand hoch. Okay, es kennt also fast jeder einen Thomas. Andere Frage, wer von euch kennt einen Judas? Hand hoch. Eine. Nein, ich meine, außer jetzt der Bibel. Was sehen wir daraus? Wir sehen daraus, dass eindeutig der Ruf des Thomas gar nicht so schlecht sein kann. Denn sonst hätten wir genauso wenige Thomasse wie Judasse unter uns. Ja? Und ich möchte jetzt mal den Versuch starten, den Thomas uns mal ein bisschen deutlicher vor Augen zu führen und zu sehen, ob eigentlich so der schlechte Nachgeschmack, den er hat, ob der wirklich gerechtfertigt ist. Ja? Ich bin persönlich da auf etwas, ja, ich hab da was gefunden, was ich euch gern sagen möchte. Also Thomas wollte kein Wissen aus zweiter Hand natürlich. Ja. Die anderen haben Jesus gesehen, angeblich, er nicht. Und er wollte sich davon selbst überzeugen. Was doch an und für sich, meine ich, nichts Schlechtes ist. Also wir würden doch wahrscheinlich ähnlich reagieren. Ne? Und Thomas will also keiner Täuschung einheimfallen. Er möchte sich nicht irgendwie täuschen lassen, auch nicht enttäuschen lassen, wenn das alles nicht stimmt. Ja. Also Thomas möchte einfach auch ausschließen, dass eine Vision ist, ja, und er will ihn ganz bewusst berühren und seine Male ertasten. Also er will auch die Auferstehung des Gekreuzigten wirklich begreifen, handgreiflich, denn wenn er nämlich wirklich auferstanden wäre, dann würde das eine unglaubliche, entscheidende Wirklichkeit bedeuten, nämlich wirklich Gottes Sieg über Sünde, Tod, Teufel und alle Schrecklichkeiten in der Welt, in der wir leben. Also Thomas wollte sich das jetzt ganz genau ansehen. Ja? Jetzt ist es so, wer jetzt nur Johannes liest, der wird auch in dem Falle nicht sonderlich viel weiterkommen, sondern auch hier lesen wir wieder in den synoptischen Evangelien. Ich habe übrigens mal Folgendes mitgebracht, falls das jemand noch nicht kennt. Ja. Man kann die Evangelien übrigens auch parallel lesen. Es gibt eigene Ausgaben für synoptische Evangelien. Da stehen die also alle genau nebeneinander. Du kannst sehen, Matthäus, Markus, Lukas und dann noch ergänzt in der Johannes. Und so kann man immer mal genau schauen, wo ergänzen sich die Evangelien und kriegt so natürlich ein viel umfassenderes Bild. Also ich habe das hier in der Luther-Ausgabe, es gibt es aber in verschiedenen anderen Übersetzungen auch. Also wer das mal studieren möchte, dem sei das angeraten. Jetzt lese ich euch mal vor, was in Lukas 24 dazu steht. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Bei Johannes kommt dann jetzt, und da freuten sich die Jünger. Also ganz kurz und sofort zum Auftrag hin. Bei Lukas geht es jetzt weiter und jetzt kommt eine Reaktion, die uns wahrscheinlich mehr geläufig sein dürfte. Ja? Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glauben konnten, vor Freude, und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Also, die anderen Jünger, also nochmal, wir vergleichen mal Thomas. Thomas hat einfach nur gesagt, er möchte sehen die Wundmale und möchte das alles berühren. Ja? Die anderen Jünger, denen erschien er nun tatsächlich im Zimmer und sie erschraken zuallererst und sie dachten, es wäre ein Geist und fürchteten sich. Und jetzt muss Jesus sie beruhigen und ermutigen und Jesus liest in ihren Gedanken wie in einem offenen Buch. Ja? Und er zeigt ihnen die Wundmale und lädt sie sogar zum Anfassen ein. Also das, was der Thomas begehrt hat, haben die auch bekommen. Dann erklärt er ihnen ferner, dass er kein Geist sein kann, da ja ein Geist weder Fleisch noch Knochen hat. Also er versucht ihnen das auszureden. Ja? Und weil sie immer noch nicht glauben, lässt er sie Fisch essen. Ja, er gibt ihnen einen gebratenen Fisch und sie gucken zu, während er den Fisch isst, ja, doch in der Erwartung, dass ein Geist kein Fisch essen kann. Ja. Also was hat Jesus alles aufführen müssen, dass diese störrische Runde ja, ihm glauben wollte? Nicht? Dagegen war ja der Thomas ja richtig leichtgläubiger. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, was können wir von Thomas lernen? Auch das, dass wir nicht leichtgläubig sein brauchen und sollen. Ja? Es kursieren ganz schnell mal irgendwelche Geschichten, Wundergeschichten, Erscheinungen. Ja? Plötzlich auf einmal fängt wieder irgendwo an, eine Madonna, Blut zu Tränen und sonst irgendwas. Ja? Ich weiß nicht, ob jemand mal den Film Braunschlag gesehen hat, diese Serie. Ja? Da geht es ja darum, wie er versucht, ein Ort durch eine Marienerscheinung zu Geld und Ruhm zu kommen. Ja. Mit diesen Erscheinungen wurde schon seit jeher sehr, sehr, sehr viel Geschäft gemacht. Ja. Überall, wenn irgendwo wieder mal im Hirtenkind wieder jemand erschienen ist, wurde eine neue Wallfahrtsstelle draus gemacht und das Ganze war also dann, es war also ein dauerndes Hin- und Hergepilgere von einer Wallfahrtsstelle zur anderen. Und die Menschen sind so leichtgläubig und wenn irgendjemand erzählt, du, ich habe einen Engel gesehen, dann ist das Erste, was sofort kommt, ach wirklich, nee, wo denn und wie hat er ausgeschaut und so weiter. Ja. Also man zweifelt nicht daran, sondern man ist sofort bereit, jegliche Form von Erscheinungen für wahr zu halten. Und wenn man sich aber ein bisschen auskennt mit der Bibel und man weiß, dass Engel eigentlich Bote heißt und dass eigentlich niemals solche Erscheinungen passiert sind, ohne nicht eine Botschaft zu haben und ohne, so wie Jesus, sich tatsächlich deutlich zu zeigen und zu tun und zu handeln und dich aufzufordern, etwas zu tun, dann wissen wir, dass also jegliche sonstigen Gespinste eigentlich nicht dazu dienen, um uns da irgendwie im Glauben weiterzubringen, ja, sondern ganz im Gegenteil, das sind alles Ablenkungen. Und wir dürfen also als Gemeinde, ich sag's mal so, schwergläubig sein. Ja? Wir glauben, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an was glauben wir? Ja? An was glauben wir? Und ich hab's, wir können es auch angreifen. Ich hab's in klein mit, aber es ist alles drin, was man braucht. Wir haben die Bibel. Ja? Wir haben die Bibel und brauchen keinerlei Sondererscheinungen und Visionen und sonst irgendwas. Ja? Wir haben die Bibel und in der Bibel kann ich alles. Ich kann sehen, hören, anfassen, begreifen. In der Bibel spricht Gott zu mir. In der Bibel ist er mir ganz nahe. Aus der Bibel heraus steigen meine Gebete auf. Ich kann mit der Bibel beten. Ja? Ich erkenne mich selbst in der Bibel und meinen Nächsten, Gott und Jesus. Ich erkenne sein ganzes Werk. Ja? Und die Bibel wiederum zeigt mir auch für mein ganzes Leben die Art und Weise, wie Gott mich haben möchte, wie ein vollendeter Charakter ausschauen kann. Und an dem, was in der Bibel steht, kann ich auch mich selbst, mein Charakter nach und nach einfach von Gott umgestalten lassen. Und zwar indem ich tue, indem ich nicht nur ein Leser des Wortes bin, sondern ein Täter des Wortes. Also Jesus sagte dann noch in Johannes 20, 29, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also Thomas hat dann genauso wie die anderen, also nicht nur Thomas, ich hoffe, ich habe das jetzt mal ein bisschen berichtigen können, wenn man vergleicht, wer von den beiden war ungläubiger, der Thomas oder die anderen, möchte man eigentlich fast sagen, die anderen waren noch ungläubiger, oder? Weil Thomas hat dann tatsächlich nur die Wundmale sehen brauchen und berühren und hat dann sofort geglaubt, er musste nicht mehr Jesus Fisch essen sehen. Ja? Okay, also so viel dazu. Für uns, wie gesagt, ist es so, wir brauchen nicht mehr Jesus sehen, seine Wundmale, wir müssen nicht mehr das leere Grab sehen, all diese Dinge, die noch die Jünger sehen mussten, sondern wir haben den Glauben geschenkt bekommen durch den Heiligen Geist und wir können glauben, ohne dass wir noch sehen. Weiter steht in Hebräer, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was noch aufgefallen ist bei den Betrachtungen jetzt zu Thomas. Als Thomas den Jüngern sagte, was er für Beweise bräuchte, um an die Auferstehung von Jesus Christus zu glauben, da hat er nicht gebetet. Ja, er hat nicht gebetet, sondern er sprach einfach aus ganz sachlich, was er gedacht hat und wägte ab, was er also brauchte, um zu glauben. Und als nun Jesus ihm erschienen ist, als er nun aufgetaucht ist, ja, hat er interessanterweise fast dieselben Worte benutzt, die auch der Thomas gesagt hat und hat ihn sofort dazu eingeladen. Ja? Und das aber alles in Liebe und Thomas wurde auch von keinem einzigen einen Vorwurf gemacht und er wurde ein hochrespektabler Jünger und Apostel. Ja? Das heißt also, Jesus hat seine Gedanken und seine Worte, die der Thomas gesagt hat, hat er gehört, obwohl er nicht dabei war. Und hat danach auch gehandelt und hat also dann genau Thomas das gegeben, was er gebraucht hat, um zum Glauben zu kommen. Und jetzt gehen wir hier weiter. Moment, 5. Genau. Und weil das so ist, dass also, weil das so ist, dass der Thomas, also wir Christen haben die Hoffnung, sondern sind auch die, haben die Zusage Christi, unsere Schwere loszuwerden. Wir können wirklich fröhlich sein, wenn wir unsere ganzen Sünden bekennen. Und es steht dann eben drin in der Bibel, dass wir sehr viel Fröhlichkeit und Hoffnung gewinnen können, nämlich in Römer 12, 12, 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Oder im 2. Korinther 6, 10 steht, wir erweisen uns als die Diener Gottes, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. In 1. Thessalonicher steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Kommen wir jetzt zum Abschluss des heutigen Predigttextes. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also das ist der vorläufige Schluss eigentlich des Johannesevangeliums. Was dann in der nächsten Predigt kommt, ist dann sozusagen noch ein Nachtrag, ja, von Johannes, was nochmal ein Osterwunder zeigt. Aber in dem Falle geht es darum, dass Jesus Folgendes hier macht. Er sagt uns, dass es noch mehr Zeichen gibt, die Jesus tat, noch viel mehr. Aber diese genügen, um zu glauben, dass Jesus der gekreuzigte König ist, der Sohn Gottes. Das Wort Glauben ist bei Johannes eins von den Schlüsselwörtern in seinem Evangelium. Es kommt insgesamt 98 Mal vor. Und er sagt uns tatsächlich, dass also es genügt, was im Johannesevangelium steht, um zum Glauben zu kommen. Und es gibt so kleine Evangelien, so Johannesevangelien, ja, die kann man bestellen und sie sind äußerst praktisch, weil man sie jederzeit in die Brusttasche irgendwo hinstecken kann. Und wenn immer man irgendwo unterwegs ist, in einer Arztpraxis sitzt oder auf dem Bus oder auf die Bahn wartet, ja, man kann immer also mal darin lesen und natürlich auch gerne weiterschenken. Also wir wissen jetzt hier, dass das Johannesevangelium tatsächlich dazu dienen soll, dass der Mensch zum Glauben kommt. Und das Weitere, was Johannes macht, er bestätigt damit auch die Begebenheiten in den anderen biblischen Büchern. Und wie gesagt, er schrieb sein Evangelium zwischen 80 und 100 nach Christi. Und da war das ganze Neue Testament schon fertig, soweit bis auf seine Schriften. Und er hatte nur die besondere Aufgabe, nochmal am Ende dafür zu sorgen, dass alles, was sich schon sozusagen aus der Gnosis, ja, also aus diversen Erkenntnisströmungen, was sich eingeschlichen hat, auch ins Christentum, dass er das sozusagen wieder durch sein Evangelium wieder berichtigt und klarstellt. Und das nächste ist, der Glaube kann aus dem Lesen und Erkennen dieser einzigen Schrift, ja, und von allen hier aufgezählten Zeichen erwachsen. Und das ist sogar die Absicht des Johannes. Und wenn wir zum Glauben kommen und Glauben haben, so haben wir das Leben im Namen Jesu Christi. Und damit sind wir zum Schluss gekommen und Amen.